Am 11. Februar 1990 gingen die Bilder von Nelson Mandelas Entlassung aus dem Gefängnis Victor Verster nach 27-jähriger Haft um die Welt. Es kam vereinzelt zu Plünderungen und Unruhen im Land, was die für ihre Brutalität berüchtigte südafrikanische Polizei dazu veranlasste, das Feuer zu eröffnen und viele Menschen zu töten. Als sich Mandela in Kapstadt, umringt von Anhängern, von einem Balkon, dessen Balustrade teilweise mit einer sowjetischen Flagge verhüllt war, an die Nation wandte, sandte er eine unmissverständliche Botschaft aus. Das allgemeine Wahlrecht in einem geeinten, demokratischen und nicht rassistischen Südafrika ist der einzige Weg zu Frieden und Harmonie zwischen den Rassen. Im folgenden Monat wurde die Regierung von Lennox Sebe in Ciskei in einem Putsch gestürzt und eine Menschenmenge skandierte: Es lebe der ANC, es lebe die Kommunistische Partei Südafrikas. Sebe selbst war nicht anwesend. Während eines früheren Putschversuchs hatte er Investoren in Israel umworben, wo er eine Städtepartnerschaft zwischen der Hauptstadt von Ciskei und der Siedlung Ariel in Westjordanien geschlossen hatte. Während des aktuellen Umsturzversuchs hielt er sich im Heimatland der Zone auf, in Hongkong. Die Ereignisse der frühen 90er Jahre widerlegten die Kantonisierungspläne und den Traum von der Fragmentierung. Die Grenzen würden nicht vollkommen neu gezogen werden. Die Grenzen des südafrikanischen Staates blieben unverändert und die künstlichen Homelands wurden 1994 wieder in das Land eingegliedert. Nachdem sich Mandela in freien und gleichen Wahlen durchgesetzt hatte, bezeichnete er Südafrika als Regenbogennation, die mit sich selbst und der Welt Frieden geschlossen habe. Historiker betrachten diese Wahlen als letzten Akt der Entkolonialisierung im 20. Jahrhundert, als Beweis dafür, dass der Nationalstaat triumphiert und die Imperien von der Weltbühne verdrängt hatte. Aber es gab Hinweise darauf, dass der Traum von der Zone nicht widerstandslos aufgegeben werden würde. Im Jahr 1979 hatte die Far Eastern Economic Review berichtet, dass sich die Freihandelszonen, die künstlich befruchtet und leicht in jedes Entwicklungsland verpflanzt werden können, in der dritten Welt ausgebreitet haben wie eine Geburtenschwemme aus der Petrischale. Was im Hinterland des Ostkaps mit seinen Clustern von Sweatshops geschehen war, erwies sich als sehr modern, und in mancher Hinsicht war es die Zukunft. Im Jahr 1986 gab es weltweit nur 176 Zonen. Bis 2018 stieg ihre Zahl auf 5400. Die libertären Bantustans waren möglicherweise nicht so unnormal, wie es schien. Die Wände der nationalen Container erwiesen sich nach der Unabhängigkeit als durchlässig. Transnationale Ströme von Arbeitskräften und Kapital veränderten die Bedingungen des Möglichen und setzten den Hoffnungen auf unbeschränkte Souveränität, die mit den leuchtenden Farben einer neuen Flagge verbunden wurden, Grenzen. Veranschaulichen lassen diese Grenzen sich anhand eines Vergleichs zwischen dem pseudo-unabhängigen Ciskei und dem einige hundert Kilometer nördlich gelegenen und tatsächlich selbstregierten Staat Lesotho. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Lesotho. Im Jahr 1985 zog ich im Alter von 6 Jahren mit meiner Familie in dieses Binnenland, wo mein Vater eine Stelle beim Flying Doctor Service angenommen hatte. Er flog mit einer Cessna in die Berge, um Patienten in Kliniken zu betreuen, die mit dem Auto nicht erreichbar waren. Wir landeten im südafrikanischen Bloemfontein und luden unsere 10 großen schwarzen Koffer aus, die unter anderem 48 Dosen Räucherlachs enthielten, ein Abschiedsgeschenk befreundeter Fischer aus dem Volk der Kwakwakawak, als wir unser letztes Heim auf einer kleinen Insel bei Vancouver Island aufgegeben hatten. Lesotho war ein hochgelegenes, raues Land, überwiegend grau und braun, mit nur wenig Grün, das durch eine von Norden nach Süden verlaufende Gebirgskette in 2 Teile getrennt war. Der Großteil der Bevölkerung lebte am Westhang des Gebirges. Lesotho, das seine Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1964 als Enklave inmitten des Apartheid-Südafrika errang, nahm zahlreiche Experts auf. Freiwillige des Peace Corps, Ingenieure, Lehrer, Geologen. Meine Freunde waren Kinder der postkolonialen Eliten sowie Inder, Israelis und Amerikaner. In der Hochzeit der internationalen Entwicklungspolitik zog Lesotho viel Aufmerksamkeit auf sich. Das Land war ein idealer Raum von beherrschbarer Größe, der als potenzielles Schaufenster der postkolonialen schwarzen Herrschaft mitten in einem Paria-Staat diente. Es wirkte wie das Gegenteil der Zone. Seine Volkswirtschaft strebte nach Wachstum und Modernisierung. Wenn Experten und Geldgeber etwas voranbringen konnten, so in Lesotho. Doch wie sich herausstellte, konnten sie auch dort nicht viel voranbringen. Ein berühmtes Buch über die Versuche zur Entwicklung Lesothos trägt den Titel »The Anti-Politics Machine«. Wie ich später herausfand, war es zu der Zeit geschrieben worden, als meine Familie dort lebte. Der Autor, der amerikanische Anthropologe James Ferguson, war zu der Einschätzung gelangt, der Fehler der ausländischen Experten habe darin bestanden, Lesotho als die selbstgenügsame Insel zu betrachten, die es auf der bunten Weltkarte war. Tatsächlich habe die Grenze wenig Bedeutung gehabt, da sie für den Faktor Arbeit nicht existierte. Unentwegt wechselten Menschen über diese Trennlinie, um in den Gold- und Diamantenminen in Südafrika arbeiten zu gehen, und kehrten mit ihrem bar ausgezahlten Lohn zurück. Manche gerieten in gewaltsame Streitigkeiten. Ein Teil der Arbeit meines Vaters bestand darin, Wunden zu nähen, welche sich die Männer mit ihren Knopkeri-Schlagstöcken zugefügt hatten, die sie oft unter den schweren Wollumhängen trugen, mit denen sie sich in den Bergen vor der nächtlichen Kälte schützten. Lesotho war ein Reservoir überschüssiger Arbeitskräfte für die Wirtschaft des Apartheidstaats. Und die Grenze hatte auch kaum Bedeutung für die südafrikanische Armee, die nach Belieben in Lesotho eindrang, um Regimegegner zu töten, die dort Zuflucht gesucht hatten. Gelegentlich konnten wir Hubschrauber und Schüsse hören. Ich vernahm den Lärm eines Putsches. Menschen marschierten auf dem Kingsway, der Hauptstraße, die zur Grenze führte, während ich mir im Haus eines Freundes auf Video die Glücksdrachen und Steinbeißer in »Die unendliche Geschichte« ansah. Die Lehre aus der Erfahrung Lesothos lautete, dass kein Land eine Insel war und dass Entwicklungspolitik wenig Sinn hatte, wenn man diese Einsicht nicht berücksichtigte. Selbst wenn die Grenzen offiziell anerkannt wurden und die Unabhängigkeit im Gegensatz zu jener der Pseudonationen der Bantustans real war, blieb der Staat in der Ära der Globalisierung eine Zone. Politische Autonomie war bedeutungslos, ohne wirtschaftliche Überlebensfähigkeit.